Himmelklarzeit. Heute mit mir, Verena Tröster. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich in dieser Osterwoche ganz besonders auf eine Frau, die eine besondere Gabe hat, Hoffnung zu geben, Osterfreude zu bringen. Eine, die mahnt, das Genießen nicht zu vergessen und die in ihrem Leben nicht nur einmal neu geboren wurde. Sie gilt als die deutsche Antwort auf Sister Act, Schwester Teresa Zukitsch, Ordensfrau mit einem Tatendrang und einem Frohsinn, der wirklich anstecken kann. Sie fährt Skateboard, sie liebt Stepptanz, war in der Leichtathletik auf dem besten Weg, Sportkarriere zu machen. Als sie dann durch Zufall in der Bibel liest und einen Frieden fühlt, den sie bis dahin noch nicht kannte.
Dann gehe ich am nächsten Tag zum Basketballspiel, war wirklich wie verändert und dann werde ich sehr böse gefoult und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt, ja, und dann habe ich anders reagiert, ne, irgendwas Nettes gesagt und ich habe wieder diesen Frieden gespürt, habe gedacht, da ist was dran, ja, und so fing das an, dass ich so glücklich war. Bis zu diesem Moment dachte ich ja immer, man muss immer Bedingungen erfüllen, um geliebt zu sein, wenn dann. Wenn du viel trainierst, dann wirst du die Nummer 1. Wenn du gute Noten schreibst, dann ist die Mama zufrieden. Und in dieser Nacht erfuhr ich, weil du geliebt bist, darfst du leben.
Und das gibt sie weiter. In 200 Vorträgen im Jahr, in unzähligen Büchern, auch eine schwere Krebsdiagnose konnte Schwester Teresa nicht von ihrem Weg abbringen, nämlich die Menschen zu lieben und Hoffnung zu bringen. Ganz herzlich willkommen, Schwester Teresa Zukitsch von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch.
Schwester Teresa, ich habe es gerade schon gesagt, Sie werden oft bezeichnet als die deutsche Antwort auf Sister Act. Passt das für Sie?
Also in den Jahren, als ich die Musicals gemacht habe, auf jeden Fall. Aber natürlich habe ich das nicht bezweckt, sondern das war einfach eine Gabe Gottes. Und ich habe gemerkt, über Projektarbeit können wir viele Menschen erreichen. Und ich habe ja 9 Musicals komponiert und aufgeführt mit fast 100 Leuten. Die jüngste war 5, die älteste 80. Und wir sind ja nicht nur auf den Kirchenfestivals in Begnitz, das war immer so alle 2 Jahre, sondern auch in vielen Katholikentagen oder ökumenischen Kirchentagen und so weiter. Und ja, und da habe ich auch gerappt und da habe ich auch so getanzt und einfach, ich glaube, das strahlt einfach meine Lebensfreude wieder. Ich kann mich da wirklich also wiedersehen und ich finde den Film auch großartig und es hat ja viel aufgebrochen, so dass man auch ein anderes Bild auch von Schwestern kriegt. Also von daher bin ich voll einverstanden.
Also ich glaube, man kann sagen, Sie sind auf jeden Fall eine Type, eine wirklich besondere Frau. Wie würden Sie sich denn beschreiben?
Ich würde einfach sagen, ich bin wirklich verliebt in Gott und die Menschen. Und mein Leben war bis zu meiner Bekehrung wirklich ein lebenslustiges Lied und seitdem eine Symphonie. Und so sehe ich das einfach, dass ich einfach ein Mensch bin, der einfach unglaublich gerne Gott dient und den Menschen und dafür alles tut jeden Tag. Und das ist einfach mein Leben. Ich bin da ein bisschen verrückt, denn wie Papst Franziskus sagt, wir sind ja nicht mit Zitronenwasser getauft, sondern mit dem Heiligen Geist. Und der ist halt kreativ und lebendig. Ich bin einfach eine Schwester, die Gott liebt und die Menschen.
War das auch noch so, als Sie stark krank wurden? Also vor 4 Jahren ist Gebärmutterkrebs diagnostiziert worden bei Ihnen. Die Aussichten auf Heilung waren denkbar schlecht.
Ja, das war jetzt ganz verrückt, weil meine erste Reaktion war ja, warum ich nicht? Was privilegiert mich, sowas nicht zu bekommen? Aber als ich es dann sehr unschön über Telefon, es war ja Corona und nach tagelangem Warten und für mich ist immer schlimm, wenn man ein Wort sagt und es nicht hält. Und wenn die Ärzte versprechen, Mittwoch anzurufen, weil sie dann das Ergebnis da ist und sie immer angedroht haben, es sieht nicht gut aus, ja, und du wartest und die rufen dann nicht an, ja, und rufen auch nicht am Donnerstag an und erst am Freitag, ja, und du bist da wirklich, dann hat sich die Angst natürlich so in die Seele gekrochen. Und wenn du dann erfährst, du hast einen bösartigen, schnell wachsenden Tumor und sie geben dir nicht viel Hoffnung und als ich frage, werde ich denn die Operation überleben? Und dann sagen die gar nichts, muss ich sagen, bin ich wirklich zum ersten Mal zusammengebrochen in meinem Leben, habe einen Weinanfall gekriegt, ja, geschluchzt, aber dann habe ich plötzlich wieder angehalten und dann habe ich wieder gelacht und gesagt, das war jetzt filmreif. Nein, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort. Ich habe es dann sehr schnell gepackt, weil ich einfach gesagt habe, nein, mein Leben, 56 Jahre, habe ich so ein schönes Leben gehabt. Tolle Sportlerzeit. Dann die Bekehrung, dann durfte ich Braut Christi sein, dann durfte ich eine eigene Gemeinschaft gründen und durfte Menschen jeden Tag ermutigen. Also ich habe so viel machen dürfen, so viel gesehen. Und wenn jetzt was Schlechtes kommt, dann würde ich doch jetzt nicht umkippen und jetzt auf einmal zweifeln. Jetzt will ich sehen, ob das alles stimmt, was ich den Menschen jeden Tag gesagt habe und sie motiviert habe. Und ich habe gesagt, Gott, jetzt will ich sehen, dass das alles stimmt. Und es war wirklich abenteuerlich.
Ich erinnere mich noch an ganz viele Videos auf Facebook, die ich gesehen habe, wo man sie sieht mit kahlem Kopf im Krankenbett. Also sie haben das sehr offen nach außen getragen, ne?
Ja, das war einfach so, dass ich von Anfang an, es ist ja so, du kriegst eine schlechte Nachricht, aber jetzt bist du auch der Überbringer der schlechten Nachricht. Du musst es deiner Gemeinschaft, deiner Mama, du musst es deinen Freunden sagen und so weiter. Und die Menschen haben mich ja jeden Tag begleitet auf meinen Touren, auch über die sozialen Medien. Und das sind ja nicht irgendwelche Follower, das sind Menschen, die mich entweder persönlich erlebt haben, meine Bücher lesen oder schon lange in Kontakt sind. Und dann habe ich gesagt, was will ich da jetzt vormachen, ne? Und dann habe ich gleich öffentlich das gesagt, diese Diagnose, dass eben Gebärmutterkrebs ist und bösartig ist und dass man mir eben nicht viel Hoffnung macht. Aber ich habe immer gesagt, der Krebs wird nie die Nummer eins in meinem Leben sein, sondern immer Gottes atemberaubende Liebe. Und jetzt begleitet ihr mich auf diesen schweren Weg, sonst bete ich immer für euch, jetzt bitte ich euch um euer Gebet. Und so war es dann auch, wie, also Tausende haben gebetet und wie viel ich getragen wurde. Und dann war auch so, dass eben, als ich diese Diagnose am Telefon bekam, nach diesem ersten Schock habe ich plötzlich kam mir ein Gedanke. Und das war Dr. Heidi aus dem Bayerischen Wald, bei der ich mal einen Vortrag gehalten habe. Und dann gucke ich auf Facebook und ich wusste nicht, dass sie Gynäkologin ist. Ich wusste nur, sie ist Ärztin. Ja, bei der habe ich zu ihrem 50. Geburtstag geredet. Ich schreibe sie also an und da ruft sie mich sofort an und erzählt mir eine verrückte Geschichte. Sagt, Therese, erinnerst du dich, als du von der Bühne runtergingst, habe ich dir doch einen Doktor vorgestellt. Habe gesagt, ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, wie das war. Sagt ihr, das war Dr. Sahuli, der führende Krebsspezialist dieser Welt. Und der sagte, als du weggingst, sag Schwester Teresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi sagt, so eine Prognose sage ich doch keinem Menschen, schon gar nicht Schwester Teresa, ne, ohne irgendwelche Vorzeichen, ja. Und hat es mir nicht gesagt. Ich bin eigentlich froh, ich wüsste ja gar nicht, was ich damals hätte damit anfangen sollen. Und 4 Jahre später, so verrückt es ist, ja, kriege ich plötzlich genau diese Diagnose. Er wurde ja schon gefragt, ja, wie ist er drauf gekommen? Sagt, er weiß nicht. Es war ein Gefühl. Ja, und dann hat sie gleich eingegriffen in meine Arztbriefe. Er rief mich wirklich am nächsten Tag an und sagte, Theresa, ich bin dein Freund. Die wissen noch nicht mal, was es für ein Tumor ist. Die haben nicht mal dich untersucht. Richtig, bitte lass das und das machen. Wenn nicht, komm nach Berlin. Und so war es dann auch. Die haben nur gedrängt nach einem OP-Termin und ich wurde noch nicht mal richtig untersucht. Da bin ich nach Berlin und habe eben diesen wundervollen Dr. Charlie Zeuli kennengelernt. Der hat mich erst mal eine Woche durchgecheckt. Und dann wurde ihm rausgefunden, dass ich keine Metastasen habe. Das war ja schon mal großartig. Und dann sollte ich eine Woche heim und mich ausruhen. Dann sollte am Buß- und Bettag 2020 dieser 7-stündige OP, hat er mir schon angedroht. So, aber nach 2 Tagen ist auch wieder so was Verrücktes, ist der Tumor ausgebrochen. Und ich habe Schmerzen gehabt. Da half kein Schmerzmittel mehr. Ich habe geschrien. Also ich sah entstellt aus und meine Leute haben mich festgehalten. Und dann habe ich mich sofort natürlich gemeldet. Er hat gesagt, komm sofort zurück nach Berlin. Aber es war wirklich schlimm. Also ich muss echt sagen, seitdem weiß ich, was Schmerzen sind. Und ich wüsste nicht, wenn ich auf dem Hochhaus stehen würde und diese Schmerzattacke gekriegt habe, ob ich nicht gesprungen wäre, wirklich. Und trotz meines Gottvertrauens, ja. Also ich habe wirklich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und als ich dann wieder in die Klinik kam, wurde ich sofort mit Schmerzmittel vollgepumpt. Ja, und jetzt passierte das. Ich musste diese Schmerzen haben. Warum? Weil dann hat Dr. Halli die OP vom Mittwoch auf Montag vorverlegt, ja, damit ich nicht einfach so viel Schmerzmittel bekommen. Ja, und stellen Sie sich vor, hätte er das nicht getan, am Dienstag hätte ich schon nicht operiert werden dürfen. Die Regierung hat beschlossen, dass nur noch Corona-Fälle. Das heißt, ich würde heute auch nicht hier sitzen.
Also viel, nennen wir es mal, Fügung war da im Spiel. Eine Fügung, die es vielleicht auch gibt, ist, dass sie dadurch jetzt natürlich Menschen, die was ganz Ähnliches durchstehen mussten, viel besser verstehen, weil sie sagen, sie haben natürlich viel gelernt durch diesen Krebs, auch was nicht hilft.
Auf jeden Fall, also drei Sätze sind mir so die sehr, also wirklich schlimm waren. Und ich habe bei dem letzten sogar ein Jahr gebraucht, zu verstehen, warum das so schwer. Also drei Sätze, die man immer kriegt, ja, und Ratschläge, ne? Also ich glaube, 100 Leute haben mir geschrieben, du musst mehr Vitamin D nehmen, gell? Da habe ich gedacht, ich bin dick, aber nicht doof. Natürlich, das weiß doch jeder, gell? Ja, aber drei Sätze, die habe ich gelernt, die sollte man nicht sagen. Das erste ist, denk positiv. Also ganz ehrlich, wer ist denn positiver als ich? Aber es gibt Momente, wenn du die Diagnose bekommst oder wenn du kotzt oder wenn du was weiß ich, ja, dann kannst du das nicht. Und wer traut sich dann das sagen? Ich meine, es geht um dein Leben, ne? Und du bist so innerlich, ne, aufgeregt und ohnmächtig und da hilft der Satz in diesem Moment nicht. Wenn man es überwundert, dann natürlich, gell, wenn man positiv denkt. Aber in dem ersten Moment, nein, ich meine, das kann man einfach nicht und das muss man auch nicht und das möchte ich einfach sagen. Zweites Satz ist, steigern Sie sich nicht rein. Also das habe ich erfahren von einer Schwester, wo ich so lange warten musste auf die Chemo, weil der richtige Arzt nicht da war, Ersatzarzt war. Und statt dass man uns wie mündige Patienten behandelt und einfach uns wieder heimschickt, wir haben 3 Stunden warten müssen. Und ich hatte noch 8 Stunden Chemo vor mir, ja. Und statt einfach die Wahrheit zu sagen, es verschiebt sich leider heute oder immer, ja, uns selber entscheiden lassen, nein, lässt man uns warten. Und als ich es dann rausgefunden habe, bin ich wirklich ausgeflippt. Schwester Theresa ist ausgeflippt. Und er sagt, die steigern Sie sich nicht rein. Haben Sie denn heute noch was vor? Haben Sie denn heute einen Termin noch? Ja, und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist meine Lebenszeit. Die möchte ich nicht in diesem Abstellraum verbringen. Das möchte ich selber entscheiden. Und wir haben hinterher nochmal geredet und die sagt es sicher niemals wieder, denn wir dürfen uns reinsteigern. Ich meine, wir haben, wenn wir krebskrank sind und Chemo in uns haben und alles, die Medikamente und alles, dann ist es einfach so, dass deine Lebensfreude zwar 10-mal größer ist, aber deine Toleranz wirklich 10-mal schwerer. Jede Kränkung, jedes Warten, jedes nicht verstanden fühlen ist 10-mal schlimmer und tiefer. Und da hilft wirklich dieser Satz, nicht steigern sich nicht rein, sondern Geld, jetzt geht's Ihnen nicht gut und ne, das ist jetzt schwer für Sie. Das ist hilfreicher. Oder mein Doktor hat immer gesagt, es tut mir leid. Das hat mir mehr geholfen, dass ich denke, der andere versteht, dass es mir jetzt schwer einfach ist, ja. Und der schlimmste Satz, ganz ehrlich, so oft gesagt, so oft gehört von Anfang an, das war so schwer für mich, als ich kapiert habe, warum das mir wehgetan hat. Das war, du schaffst das. Du bist stark. Wow. Ja, das fühlst du aber nicht, ja. Aber was schaffe ich denn? Ich habe Krebszellen, die mich auffressen wollen. Und Krebs ist ja die einzige Zelle, die vergessen hat zu sterben. Alle anderen werden ja erneuert immer wieder. Aber Krebs stirbt nicht. Das ist das Schlimme an Krebs. Die vermehren sich. Die wollen dich wirklich auffressen im wahrsten Sinne, ja. So, und jetzt wird es rausoperiert. Jetzt kriegst du die Bestrahlung und die Chemo, damit jede Zelle vernichtet wird, ja. Aber was schaffe ich denn da dabei? Was denn? Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich dann versagt? Und was sagt man Kindern vor der Prüfung? Du schaffst das, bist mein Kind. Blablabla. So ein Druck. Warum sage ich nicht, mein Schatz, egal was rauskommt, ich liebe dich. Und das ist das, was ich schon vor meiner Krankheit immer gesagt habe. Es gibt einen Satz in Deutschland, den finde ich nur schlimm, und der heißt, Gesundheit ist das Höchste. Das ist nicht wahr. Das ist der größte Schmarrn. Geliebt zu sein ist das Höchste. Was müssen sonst alle behinderten Menschen oder chronisch kranken Menschen auf der Welt denken, wenn Gesundheit das Höchste ist? Das ist nicht wahr. Geliebt zu sein ist das Höchste.
Jetzt ist Ihnen ja auch dieses Thema Durchhalten nicht ganz fremd, ne? Sie sind eine Kämpfernatur im Profisport zum Beispiel. Sie waren Kunstturnerin, Schwebebalken, dann kam die Leichtathletik, Siebenkampf und Sie hatten als junge Frau sportlich einiges vor.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auf ein Sportinternat gekommen und Ich war wirklich immer ehrgeizig. Mein Vater war Fußballspieler. Wir sind ja in Kroatien geboren. So ist er entdeckt worden. So kam er nach Deutschland. Und Mama dachte, im Sportverein kann man schnell Kontakte finden. Und da sind wir so Allgemeinturnen. Aber die haben sehr schnell gesagt, die hat eine Begabung. Und haben mich dann bin ich dann wirklich in den richtigen Turnverein gekommen. Und hessische Meisterin im Schwebebalken war natürlich großartig. Aber ich war noch sehr jung und meine Hand hat sich irgendwie verwachsen durch die Stützen. Jedenfalls hat der Arzt, das war Schock mit 12, ich muss aufhören mit Touren, das war mein Leben. Wir waren keine gläubigen Menschen, für mich war das mein Lebensinhalt, ja. Aber dann bin ich sehr schnell, eine Freundin von Mama in der Sparkasse sagt, komm doch ins Leichtathletikstadion. Am Dienstag bin ich hin, am Samstag hatte ich meinen ersten Wettkampf. So ist es losgegangen. Und weil ich durchs Turnen sehr autodidakt bin, habe ich sehr schnell gelernt, die Disziplin. Und dann war ich Mehrkämpferin und das stimmt, es ist wirklich, man lernt sehr, sehr viel, seinen Schweinehund zu überwinden, ja.
Wie
Und
viel haben Sie da trainiert?
ach, naja, am Anfang habe ich ja, sagen wir mal, von Dienstag bis Freitag haben wir immer jeden Tag trainiert und dann waren Wochenende Wettkämpfe. Aber dann, als ich ins Sportinternat kam, habe ich 40 Stunden die Woche trainiert. Also schon vor dem Frühstück schon meinen ersten Lauf gemacht und dann hatte ich nicht nur die Leichtathletik, ich war auch in der Basketballmannschaft auch noch drin, konnte ich auch sehr gut. Und es war sehr vielseitig natürlich, ja. Also ich habe wirklich mächtig viel trainiert und ich wollte wirklich Karriere machen. Ich wollte erfolgreich sein. Ich war bei den deutschen Meisterschaften. Im Grunde war alles ausgerichtet auf Erfolg und ich war auch so diszipliniert, wenn der Trainer sagt 10 Läufe, dann mache ich 10 Läufe. Und wenn der Mann nicht da war und die anderen sagen, ach komm, wir schenken uns A2, nein, das gab es bei mir nicht.
Also Sie waren voll dabei. Umso erstaunlicher, dass der Sport, also Ihr Lebensinhalt, von Ihnen selbst von heute auf morgen komplett über Bord geworfen wurde.
Das ist das Verrückte, diese Nacht in diesem Sportinternat. Meine Freundin war 400-Meter-Läuferin und wir haben zusammen diese kleine Wohnung gehabt. Und sie sagt zu mir, du, ich habe ein paar Bücher, will ich aussortieren, ich lege sie dir mal ins Zimmer. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, die lagen wirklich so neben meinem Bett am Boden. Und gegen 2 Uhr früh wache ich auf. Kann nicht schlafen, ja. Hab am nächsten Tag Basketball gespielt. Mensch, ich muss doch schlafen. Und dann denke ich, höre Queen, meine Lieblingsgruppe, gell, aber hat auch nichts genutzt, ja. Und dann denke ich, lese was. Vielleicht wirst du wieder müde. Und ich greife wirklich zum erstbesten Buch, was da war. Es war die Bibel. Ich hatte noch nie in die Bibel geschaut und ich schlag irgendwo auf, ja. Da steht da Bergpredigt. Was ist das denn, ne? Und wie ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt. Ich habe eine Liebe gespürt, die man nicht in Worte fassen kann. Ich habe immer geliebt gefühlt von meiner Mama. In dem Moment, wo die wusste, ich bin unterwegs, die hat mich so sehr geliebt. Aber es war nochmal, es war ein Frieden, es war eine Liebe. Es war, wie wenn die Zeit stillstehen würde. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch gar nichts für dich gemacht. Ich habe diese solche Liebe gespürt und ich habe noch nichts für dich gemacht, ne? Ja, und dann habe ich weitergelesen und dann dieser verrückte Satz, gell, wenn dich einer auf die rechte Wange haut, halt ihm die linke hin. Ja, sowas Verrücktes, ne? Hat's dir gut getan, schlag doch bitte nochmal zu. Ich meine, wir machten sowas. Aber wenn man's könnte, dachte ich, das wäre doch eine Macht, die Macht der Liebe. Und so las ich weiter, ließ mich da infizieren von diesem Mann, der da die Leute halt brutal ermordet wurde. Da habe ich echt geweint. Wie kann man den umbringen, ne? So einen guten Mensch. Und dann sagte er, der ist auferstanden, ja. Und dann gehe ich am nächsten Tag zum Basketballspiel. War wirklich wie verändert. Und dann werde ich sehr bös gefoult. Und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt, ja. Und dann habe ich anders reagiert, ne? Irgendwas Nettes gesagt und ich habe wieder diesen Frieden gespürt und habe gedacht, da ist was dran. Bin wieder nach Hause, wieder in diesem Buch gelesen und ja, und so fing das an, dass ich so glücklich war, wenn es dich wirklich gibt. Bis zu diesem Moment dachte ich ja immer, man muss immer Bedingungen erfüllen, um geliebt zu sein. Wenn dann, wenn du viel trainierst, dann wirst du die Nummer eins. Wenn du gute Noten schreibst, dann ist die Mama zufrieden. Und in dieser Nacht erfuhr ich, weil du geliebt bist, darfst du leben.
Diese Erkenntnis, die wollten Sie natürlich teilen. Ich glaube, Ihre Eltern waren damals die Ersten, die das erfahren haben, denen Sie gesagt haben, mit Leistungssport ist für mich vorbei. Ich muss jetzt mehr über diesen Glauben erfahren, ne?
Das war so eine Freude und dachte ich, wenn ich meinen Eltern schreibe, dass es Gott gibt, die glauben sofort. Habe ich einen 10-seitigen Brief geschrieben und die waren natürlich im Schock. Ja, bin ich in einer Sekte und was weiß ich, ja. Ne? Und glaubst du wirklich an einen Mann mit weißem Bart im Himmel und so weiter, ja? Und habe gesagt, ja. Glaube ich. Also es war wirklich verrückt. Und dann war eigentlich schnell klar, dass ich, nein, ich will für diesen Gott leben. Ich will, und dann, ja, und ich hatte ja keinen Religionsunterricht noch nie. Ja, jetzt musste ich für den Leistungskurs, jetzt für den, mein Abi, brauchte ich noch einen Grundkurs. Und jetzt musste ich Rallye nehmen, ja. Und evangelisch war voll, dann bin ich zu katholisch halt, war Platz. Und dann bin ich rein. Und in der ersten Stunde, dieser junge Pfarrer, der hat mich fasziniert. Er erzählt nämlich, wie Jesus gestorben ist. Und ich habe mich dann noch gedacht, gemeldet und gesagt, also wenn ich weiß, dass ich sterben muss, dann gehe ich doch nicht dahin, nach Jerusalem. Also wenn ich das schon vorne weiß, ne, kein, ist doch nicht logisch, dann gehe ich doch gar nicht hin, ne, wenn ich weiß, ich werde da sterben. Und dann sagt er etwas, was mich wirklich umkaut, ne? Der hat gesagt, er wusste, dass er leben wird. Und das hat mich wirklich fasziniert. Er wusste, dass er leben wird. Und so ist es ja. Diese vielen mächtigen Millionenherrscher dieser Welt, diese Jahrtausende, alle sind gestorben. Nur einer ist wiedergekommen. Nur einer lebt wirklich. Und ich habe als Kind immer von dem Prinzen, ne, geträumt, der mich holen wird. Und er ist gekommen. Ich habe einen Prinzen. Ja, und deswegen, ich kann wirklich zweifeln an mir selber. Ich kann an Menschen verzweifeln, an meiner Kirche manchmal zweifeln. Aber an diesen Gott, nee.
Kann dieser Gott die Kirche retten?
Wir sind müde, so kommt es mir vor im Christen. Wir sind so müde. Die Priester sind müde, die Gemeinde ist müde, ja. Alle sind so müde, wissen nicht weiter, aber Gott wird nicht müde. Ja, aber wir tun uns um Dinge, statt wirklich einfach Gott zu diesen Geist zuzulassen. Und ich lasse mich immer wieder anstecken von dieser Nichtmüdigkeit und ich kann gar nicht anders. Ich bin, muss jeden Tag, freue ich mich, dass ich irgendwas tun darf für ihn. Und dieses Anderssein, ich glaube, das ist es. Und dieser Heilige Geist. Wir sind nicht alleine. Er hat uns den Beistand versprochen. Komm, Heiliger Geist. Das kürzeste Gebet, das bete ich tausendmal. Selbst in der Quizshow, es hat immer geholfen. Komm, Heiliger Geist. Mit deiner Faszination, deiner Liebe, deiner Lebendigkeit, deine verrückten Ideen. Und er ist da. Und ich glaube, das macht das Christentum so abenteuerlich.
Pfingsten kommt schon bald, dann hören wir dieses Versprechen auch wieder. Aber sie ruhen sich ja darauf nicht aus, ne? Sie nehmen wirklich immer wieder was in die Hand, waren zum Beispiel 9 Jahre lang Vinzentinerin, sind dann ausgetreten, weil sie gemerkt haben, nee, ich muss irgendwie noch näher ran an die Menschen. Also es gibt schon auch so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis zu Struktur von Kirche, oder?
Ja, natürlich, aber es ist ja so, dass ich lieber in der Kirche auftrete als austrete. Ich habe mich immer als Kind dieser Kirche gefühlt von Anfang an. Ich war fasziniert von der Geschichte, von allem. Für mich war alles heilig, jede Kniebeuge, jedes Gebet, jedes Ding, wirklich alles. Und natürlich für mich ein Priester genauso für mich ist heilig wie ein Mitchrist, weil jeder ein Wunder Gottes ist, ein Wunder Gottes. Und ich liebe wirklich meine Kirche. Aber natürlich, es ist vieles noch nicht gut. Ich sage nicht, es ist schlecht, weil dann hat man keine Hoffnung. Ich sage, es ist noch nicht gut. Und ich habe erleben dürfen, dass es möglich ist, zum Beispiel wieder Kinder zu faszinieren. Ja, dass das kindgerechte Gottesdienste zu machen oder überhaupt Menschen, wir haben Gottesdienste für Suchende gemacht, ja, weil die sowieso schon drin sind. Wir haben ja unseren Glauben, ja, aber Gemeinde ist dafür da, Menschen, ja, diesen Gott näher zu bringen, den sie nicht kennen. Und wir leben, es ist nicht so, dass wenn wir unsere Eucharistiefeier haben oder unsere Messe, ne, das ist die Erfüllung des Lebens. Wir wollen doch, dass andere auch diesen wundervollen Gott kennenlernen. Dafür sind wir Gemeinde, damit andere Gott finden. Und wir trauen uns gar nicht mehr. Missionarisch ist wirklich schon ein Wort, das man schon nicht mehr sagen darf, weil es einfach auch missbraucht worden ist, viele Jahrtausende. Aber wir haben eine Mission, Menschen dieses Freude, dieses Leben, dieses Glück, diese Gemeinschaft zu zeigen, aber das können wir eben nicht aufdringlich. Und wir müssen uns einfach für die Menschen interessieren. Und das habe ich damals gemerkt, wir sind zu weit weg von den Menschen. Und so habe ich es eigentlich immer gemacht. Wenn ich mich für die anderen interessiert habe, ja, dann haben die irgendwie gefragt, was machen Sie eigentlich, Schwester Theresa? Ja, und dann habe ich gesagt, kommt wirklich, wie es da kommt und seht. Und da hatten wir aber auch dann die Gottesdienste dafür, die Go X für Suchende oder das Kinderabenteuerland, ja. Da haben wir schon neue Initiativen initiiert neue Möglichkeiten, damit Menschen einfach die Möglichkeit haben, einfach diese Gemeinde oder Menschen zu erleben, die Christen sind. Und da machen uns eben die Freikirchen vieles vor. Und ich danke Gott so viel, dass ich nicht nur eben bei katholischen Gemeinden, sondern bei vielen evangelischen, auch Freikirchen eingeladen war, vieles, vieles erleben durfte, über den Kirchturm hinausschauen durfte, ja, und viel gelernt habe. Und ich sage immer, wenn es klingelt, ist der liebe Gott. Ich weiß nie, wer dran ist. Dann ist entweder irgend so eine Pfingstgemeinde dran oder eben Rotary Club oder die Ärztekongress oder
Die Sparkasse.
IT-Sparkasse oder IT-Firmen oder was weiß ich, ja. Und ich weiß ja noch, weil ich beim Wirtschaftstag der Sparkasse Bamberg vor 1200 Leuten, ne, die große Bühne abgegangen bin mit dem Direktor, da hat er gesagt, Schwester Theresa, sind Sie aufgeregt? Ich habe gesagt, nein. Ich stehe jeden Tag vor der Kamera Gottes, ich muss mich immer benehmen. Und da hat er so gelacht, es war so, nein, ich bin nicht aufgeregt, weil ich versuche immer mein Bestes zu geben, mehr kann ich nicht, ja. Aber ich mache das faszinierend, also er hat mir ja viel geschenkt, aber ich glaube, diese Rednergeschichte, diese wirklich Menschen, ja, mit den Vorträgen, egal ob sie gläubig oder nicht gläubig sind, ja, einfach diese frohe Botschaft und diese Lebenshilfe zu geben, das ist einfach mein Ding, das ist einfach meine große Gabe und das tue ich halt und es ist faszinierend. Jetzt letztens in der IT-Firma, ja, das war genauso wie jetzt bei der Firma für artgerechte Tiernahrung oder für die Firma für selbstklebende Etiketten und Schmalspurkonvertoren, ja. Also was ich gelernt habe oder war die erste Frau beim Bayerischen Schreinertag oder ja, bei den Schreinern und dann laden mich die Fliesenleger ein und dann laden mich die wieder ein und es ist so schön, ich mache nie Werbung, sondern es ist ne, in allen deutschsprachigen Ländern jetzt, das ist so verrückt, wo ich, ob bei den Seilbahnunternehmern Tirols oder wer auch immer, ja, die hören einfach, diese Schwester muss man einfach mal einladen und das ist so seit, ja, ich bin schon 500.000 Kilometer gefahren vor meiner Krankheit und jetzt geht es wieder los und es ist so schön, Menschen, die es einfach dieses Ermutigende und dann tue ich Gott mit einbauen, aber eben unaufdringlich, sondern wenn sie mich schon als Ohrenschwester einladen, darf ich ihnen auch sagen, wie wir das von unserem Glauben sehen und dann sage ich einfach die wichtigsten Dinge, ne, was Christentum ausmacht, ne, und was, und das braucht jeder. Jeder will geliebt sein, kann nicht mit seiner Schuld umgehen, seinem Versagen, so vieles ist zerbrochen im Leben. Und die Menschen wissen nicht, sie haben, ne? Und auch wenn sie nicht dann in die Kirche gehen, aber sie haben wieder Mut, sie haben wieder Hoffnung, sie wissen einen Weg vielleicht, sie können ein Gespräch suchen.
Es ist wirklich toll, so eine Nachfrage auch zu sehen. Also die Kirchenbänke werden immer leerer und sie können sich vor Anfragen kaum retten. Je mehr Ordensleute ich kennenlernen darf, desto mehr denke ich auch, die können es vielleicht einfach besser.
Wir sind ja einfach bei den Menschen. Wir sind ohne, wie soll man sagen, ne? Also nicht bei großen Festgottesdiensten. Das sind natürlich ne, die Priester und Bischöfe und die Musik und alles sehr wichtig und wunderschön. Aber im Alltag, ja, das ist ja auch interessant. Wenn du irgendwas Frommes postest, ne, dann hast du 200 Klicks und wenn du, wie du mal ein Bier trinkst, da hast du 1000 Klicks, ne, weil die das sehen wollen, dass du auch ein Mensch bist einfach, ja. Und ich glaube, wir sind einfach unter den Menschen und wenn wir uns interessieren für sie, dann spüren sie, dass da jemand da ist und dieses Spüren, dass sich jemand wirklich Zeit nimmt und ich bin ja wirklich, seit ich auch krank war. Ich bin jeden Tag fast am Telefon. Die Leute dürfen mich anrufen, ja, in ihren Ängsten und Sorgen, in ihren Problemen oder ich habe auch schon die verrücktesten Anrufe gehabt, ne? Wirklich, also, oder die wissen, wenn Schwester Theresa betet, passiert es meistens, ja. Dann ruft eine Frau an, also meine Tochter braucht ein neues Zimmer, also die will studieren in München, die braucht ein Zimmer, der Sohn braucht das und dann noch was, ja. Nach 2 Tagen ruft sie wieder an, ja, das Zimmer haben wir, aber das andere noch nicht. Und ich, Entschuldigung, der liebe Gott ist keine Maschine, ich kann es weiter, aber sie könnten auch beten, ne? Wir könnten zusammen sogar das beten. Also ja, und viele sind schon so weit weg, leider, ne? Sowohl Familien wie auch Kinder, wie auch Erwachsene, die sind wirklich so frustriert und schon so weit weg, dass Glaube und Kirche für die schon nichts mehr. Und dann sind wir eben präsent, wir sind einfach da. Und wir lassen uns ein auf das Gespräch, auch auf die kritischen Gespräche. Ich sage das immer, ich kann verstehen, wenn man kritisiert, ich kann es verstehen, aber ich will auch immer wieder aufzeigen, dass es eine Geschichte hat und warum wir so sind und was wir versuchen wollen. Und dass es noch so viele gibt, die das leben. Und das Leben, einfach für jemand da sein, das wird am Ende zählen. Und nicht, was du alles getan hast, sondern wie du es gemacht hast, aus welcher Herzenshaltung du das getan hast. Und das spüren die Menschen, ob du authentisch bist oder ihnen nur was vormachen willst.
Was wünschen Sie sich für Ihre Kirche?
Ich wünsche mir, dass wir wieder den Mut haben, wirklich selber an dieser Begeisterung für uns selber, an dieser Verliebtheit zu arbeiten, uns das wieder schenken zu lassen. Denn ich kann doch niemand begeistern, wenn ich nicht be selber begeistert bin, wenn ich so müde bin und frustriert bin. Also einfach ins Gebet, einfach mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr leben, einfach genießen auch. Die Leute wollen ja auch sehen, wenn das wirklich diese großartige Botschaft der Welt ist, dann gehört auch Freude dazu, Humor dazu. Das ist mein Ding, ne? Ich muss einfach viel lachen. Ich erzähle den Menschen, wie Lachen wichtig ist. Und das müssen sie erleben können. Und ich glaube, ein Christ darf das ausstrahlen. Also bei manchen Christen würde ich schon manchmal sagen, kannst du deinem Gesicht nur sagen, dass du Christ bist? Einmal die Woche vielleicht, ja. Also manche schauen ja auch, ne? Wenn ich jetzt fremd wäre, komme in eine Kirche, ja, und rechts und links, der guckt mich komisch an, ja, statt zu strahlen. Ach, wie schön, ich habe sie hier noch nie gesehen. Schön, dass sie da sind, ja. Das ist unser Auftrag. Das ist nicht der Auftrag vom Papst, dem Bischof oder dem Pfarrer vorne, sondern der neben mir plötzlich vielleicht wild fremd ist, ja, den zu begrüßen, dem das Gefühl zu geben, willkommen zu sein, ja. Ich habe eine Mission als Christ. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, habe ich eine Mission. Ich will jemanden glücklich machen, ich will Zeugnis geben. Oder wenn mein Aufzug steigt, das fällt mir immer auf, wenn ich in Amerika war, wenn mein in Amerika in Aufzug steigt, ja, da sagt jeder wildfremde Mensch, you welcome, have a nice day, hab einen schönen Tag, steigt mein Deutscher in Aufzug ein. Jeder guckt weg, hält die Luft an, bis die Tür aufgeht. Wir fühlen uns gar nicht bedrängt. Aber als Christ stehe ich doch auf, egal ob ich in die Schule gehe oder in den Bus steige oder was ich. Ich habe doch eine Mission. Und wenn es nur ein Lächeln ist, eine Freundlichkeit, das ist meine Mission. Und das ist doch das, wofür wir da sind, Zeugnis zu geben. Wir sind nur Werkzeuge. Und manchmal sage ich auch bei den Vorträgen, wenn Sie heute irgendwie berührt sind und Sie spüren irgendwas, glauben Sie mir, ich bin dabei völlig unwichtig, ja. Das ist der liebe Gott, der Ihnen das sagen möchte. Und ich weiß, dass mein Leben Gnade ist. Ich könnte das alles nicht in dem Pensum und in dem, was ich male, schreibe, tue, jetzt wieder drei neue Bücher und so weiter. Das ist Gnade, da ist ein leeres Blatt und plötzlich ist was drauf. Das ist seine Gnade, das weiß ich. Aber ich benutze, wenn er mich benutzen will, ist es was Großartiges. Und deswegen glaube ich, und in jeder ist berufen, wirklich jeder, ob du jetzt 80 bist und jetzt Domradio hörst und alleine bist und denkst, ich kann gar nichts anderes, ich kann höchstens noch beten, dann tu es, die Welt brauchst. Oder wenn du eben jetzt in die Schule fährst, ja, oder wenn du jetzt von mir aus jetzt vor der Tafel stehst, weil du nicht weißt, wie du deine Familie wieder ne, und bekommst wieder Nahrung und bist dankbar dafür. Dankbarkeit, Freude, Genügsamkeit, Lebendigkeit, Teilen, das ist das, was Jesus uns gezeigt hat. Einfach verrückt sein, ein bisschen verrückt werden von diesem Normalen in diese Lebendigkeit. Und das kann ich manchmal selber nicht. Das muss ich mir schenken lassen. Und ich habe ein schönes Bild mal bei einer großen Festgottesdienst. Da war die ganze Feuerwehr vorne und da habe ich gesagt, stellen Sie sich vor, es brennt. Da sind 10 schlafende Feuerwehrleute, ja, und sie haben einen Eimer Wasser in der Hand. Wo schütten Sie das hin? Ins Feuer oder über diese 10 Schlafenden? Ja, und so kommt es mir vor, wie sollen wir denn die Brandherde dieser Welt retten, wenn wir nicht wach sind, wieder begeistert sind, erfrischend sind, mutig sind. Und wir brauchen einen Mutausbruch. Deswegen war ja mein neuestes Buch, Vergiss das Schöne nicht. Wir haben das vergessen, dass es Gott noch gibt. Vergiss das Schöne nicht. Wir brauchen einen Mutausbruch, wieder zu wagen, das Gute zu wagen. Und auch mit dir selber. Ich meine, seit ich so krank war, es ist so, jeden Tag was Gutes genießen. Jeden Tag gut mit sich reden. Denn so wie ich mit mir rede, rede ich auch mit anderen. Ja, sich selber auch was Gutes sagen. Jeden Tag wieder dankbar sein, die Freude erleben, Kleinigkeiten. Ja, und wer nicht genießt, ist ungenießbar. Ich kann nicht andere lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Ich kann nicht anderen, zu anderen gut sein, wenn ich nicht gut zu mir bin. Und wenn ich anderen nichts gönne, gönne ich mir halt auch nichts meistens. Das ist so. Also, und diese Lebendigkeit, diese Frohsinn, die kann ich mir wieder schenken lassen.
Es klingt so leicht, alles, was Sie da sagen.
Ja, es ist schwer. Es ist manchmal so herausfordernd. Ich habe so viel Verlust erlebt letztes Jahr, wirklich. So viel Umbruch in meiner Gemeinschaft und muss jetzt gucken, wie ich das alleine stemme. Ich habe schon eine neue Mitschwester und viele, die im Freundeskreis mir helfen wollen, aber es wird auch einen Förderverein geben, aber ich gebe nicht auf. Ich mache einfach mit seiner Liebe jeden Tag weiter. Ich kann das Leid nicht lösen, ganz ehrlich. Ich kann den Krieg nicht enden, ich kann das Leid, aber ich kann jeden Tag versuchen, ein bisschen mehr zu lieben und froh zu sein und dankbar zu sein und die Welt zu verzaubern.
Ganz herzlichen Dank, Schwester Teresa Zukic von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Das war Himmelklar in dieser Woche. Ich sag danke fürs Dabeisein. Kommende Woche schauen wir hier auf eine Oase des Friedens in Kriegszeiten. Wir machen die Arbeit des Caritas Babyhospitals in Bethlehem zum Thema, das erst kürzlich zum ersten Mal Babys aus dem Gazastreifen holen konnte, um sie medizinisch zu versorgen. Mein Name ist Verena Tröster, ihr hört Himmelklar. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf den Portalen katholisch.de und domradio.de. Ich sage danke fürs Dabeisein. Bis ganz bald.